herzlich willkommen zur Episode 112 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin zu dieser Kunst. Mit Blicken direkt in die Ateliers zum Anregen, zum Mutmachen und ja, vielleicht auch manchmal zum Neugierde befriedigen. Ein Podcast mit interessanten Menschen und den verschiedensten Themen rund um das Kunstmachen, das Kunstzeigen und natürlich auch das Kunstverkaufen. Und mit mir, mein Name ist Stefanie Hüllmann, ich bin Künstlerin und mit diesem Podcast nehme ich dich mit zu meinen Gesprächen und gleichzeitig auch auf meinen eigenen Weg in der Kunstwelt. Ich freue mich riesig, denn heute habe ich nicht nur einen großartigen Gast, sondern auch eine kleine Premiere. Manuel Koch ist mein erster Gast im Jahr 2025. Wenn du den Podcast schon länger hörst, dann ist Manuel kein Unbekannter für dich. Er ist Finanzexperte, leidenschaftlicher Kunstsammler, Gründer der Firma Kunst Investments und, worüber ich mich ganz besonders freue, Unterstützer dieses Podcasts. Er lebt und atmet Kunst, besucht Ausstellungen, entdeckt Talente und hat über die Jahre ein wahnsinnig feines Gespür dafür entwickelt, welche Kunst in Sammlungen wandert und warum. Und außerdem war er auch hier schon zu Gast und zwar in Episode 85. Du musst das alte Gespräch überhaupt nicht zuerst gehört haben, um hier und heute folgen zu können, aber ich empfehle dir, die Nummer 85 im Nachhinein zu hören, denn in der Episode lernen wir Manuel ein wenig besser kennen und es kommen völlig andere Themen zur Sprache als heute. Heute sprechen wir unter anderem darüber, was Künstlerinnen und Künstler tun können, um für Sammlerinnen und Sammler interessant zu werden. Und nein, es geht nicht nur um solche Basics wie Instagram-Posts oder sich auf Vernissagen zeigen oder sowas. Wie triffst du ins Herz eines Sammlers? Warum ist Networking manchmal sogar wichtiger, als eine Galerie zu haben? Und welche Fehler sollte man unbedingt vermeiden? Das sind Beispiele für die heutigen Themen. Manuel teilt nicht nur seine Erfahrung und ein paar Anekdoten, sondern er gibt dabei auch echt praktische Tipps. Und glaub mir, da sind ein paar Aha-Momente dabei. Aber natürlich verrate ich noch nicht alles, denn es gibt einige Überraschungen in dieser Episode. Also, mach's dir gemütlich, schnapp dir einen Tee, beziehungsweise, falls du wie Manuel bist, schnapp dir auf gar keinen Fall einen Kaffee und freu dich auf ein spannendes, inspirierendes Gespräch. Übrigens entschuldigt meine etwas merkwürdige Stimme. Ich war richtig heftig erkältet, aber ich dachte, nun geht's schon wieder einigermaßen und lieber so als Stille hier beim Atelier Talk. Eingestiegen bin ich in dieses Gespräch nicht mit Fragen zur Person, denn wie gesagt, wir erfahren ja schon viel über Manuel und seinen Lebens- und Sammlerweg in Episode 85. Nein, eingestiegen bin ich mit der Frage, was inzwischen in seinem Leben wohl mehr Zeit in Anspruch nimmt. Sein Berufsleben rund um die Finanzwelt oder die Kunst?
Kunst startete mal so als Hobby und ich würde sagen, es ist jetzt schon ein zweiter Job geworden, auch wenn ich damit kein Geld verdiene, aber es nimmt einfach vom Zeitlichen wahnsinnig viel meiner Freizeit vielleicht in Anspruch, aber ich liebe das ja, ist ja genauso wie mein eigentlicher Job, mit dem ich dann Geld verdiene und mir Kunst auch leisten kann, ist das einfach so eine bereichernde Zeit, deswegen empfinde ich das eine noch das andere als Arbeit, sondern beides als Freude, natürlich wenn man viel unterwegs ist durch den Job, kann das auch mal stressig sein und man muss früh aufstehen und viel hin und her und 1000 Leute wollen was von einem, aber das ist ja trotzdem etwas, was ich super gerne mache und bei der Kunst ist das ja auch immer mehr gewachsen in den letzten Jahren und jetzt auch so eine Freude.
Ja, aber das beantwortet noch nicht die Frage nach dem zeitlichen Umfang. Das interessiert mich tatsächlich. Ist das inzwischen ungefähr 1:1, würdest du sagen, oder nimmt die Kunst dadurch, dass du eben auch sehr, sehr viel Zeit im privaten Bereich dafür aufwendest, vielleicht inzwischen sogar einen größeren Raum ein? Kannst du das sagen?
Schlau, dass du bist wie eine Journalistin, die jetzt nochmal nachhakt, sehr gut. Ich würde fast denken, dass die Kunst unterm Strich sogar ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt, weil die Wochenenden ja dann auch viel voll damit sind. Abends ich ganz viel Zeit damit verbringe, wenn ich ein Buch lese, ist das auch meistens über Kunst. Also wenn ich das alles so zusammenzähle und die zahlreichen Openings, Shows, Museen, wo ich bin, dann ist das wahrscheinlich schon ein bisschen mehr als für den eigentlichen Job.
Das ist echt interessant. Und du hast so nebenbei eine Frage beantwortet, die ich mir echt vorher so überlegt habe. Was liest du in deiner Freizeit? Liest du dann die Finanzzeitschriften? Sicherlich auch. Aber da hast du eben gerade mir einen Einblick gegeben, auf den ich wirklich neugierig war.
Gerade weil du das fragst, was lese ich, dann möchte ich das Buch auch sagen, was ich gerade gelesen habe. Und
Ja.
zwar habe ich ein Buch über Ulla und Heiner Pietsch gelesen. Das waren sehr, sehr tolle Kunstsammler hier aus Berlin. Der Heiner ist vor ein paar Jahren gestorben mit 85, die Ulla lebt noch mit 90 hier in Berlin. Und die haben ihre Kunstsammlung, fantastische große Sammlung über Surrealismus der Neuen Nationalgalerie vermacht. Und es wird ja gerade hier gebaut, neues riesiges Gebäude neben dem alten Bau der Neuen Nationalgalerie. Und da kommen diese Werke mal rein. Es ist eine Sammlung im zigfachen Millionenwert, ganz tolle, seltene Werke dabei. Und das sind für mich sozusagen so ein bisschen Vorbilder, wo ich gerne so sehe, wo kommen denn andere Sammler her? Wie sind die da auf ihren Weg gekommen? Was haben die gemacht? Und das finde ich auch inspirierend. Und ja, das war so das Buch, was ich jetzt gerade abgeschlossen habe.
Hast du die beiden mal kennengelernt?
Leider nicht. Wie gesagt, er ist jetzt schon ein paar Jahre tot und die Ulla ist 90. Ich habe gerade mit einer Freundin gesprochen, die sie gut kennt. Mal gucken, ob sich vielleicht die Möglichkeit ergibt, dass ich die Ulla noch mal kennenlerne.
Ja. Ja, danke für den Tipp. Du hast eben gerade gesagt, du beschäftigst dich sehr, sehr viel mit der Kunst. Wir haben ganz viel über dein Vorgehen des Sammelns in Episode 85 erfahren. Dass du ein Kunstwerk siehst, eine Weile drum rumschleichst, die Person auf Instagram beobachtest, die Webseite studierst, vielleicht zu Vernissagen gehst, im Atelier besuchst und dann irgendwann dich für ein Bild entscheidest. Und ich frage mich gerade, gibt es wieder ein, zwei Werke, die du so ein bisschen im Blick hast, aber noch nicht sicher bist und gerade so ein bisschen eruierst?
Zum einen muss ich sagen, ich habe letztes Jahr, Ende letzten Jahres schon ein paar Werke gekauft, aber diesen Kauf haben wir praktisch erst offiziell Anfang des Jahres gemacht wegen der 7% Mehrwertsteuer. Also da gab es gleich drei neue Werke für mich. Und dann gab es ja jetzt auch schon wieder einige Openings und da gab es jetzt zwei Künstlerinnen, die ich gleich gesehen habe, die ich aber auch schon länger kenne. Es war jetzt nicht so, dass ich irgendwo hingegangen bin und aus reinem Zufall mir jemand entgegengekommen ist. Zum einen hier in Berlin die Jade Cassidy, die ihre erste große Solo-Show hatte, gerade auch die Uni beendet hat. Ganz tolle junge Frau. Und sie malt Blumen. Und ich muss ehrlich sagen, Blumen sind sonst eigentlich nicht so mein Motiv. Und sie hat aber mit den Blumen ein Werk von Caravaggio interpretiert. Deposition of Christ ist das Original, hängt im Vatikan. Und sie hat daraus Deposition of Us gemacht. Und es sind Blumen, die wundervoll dieses Bild aufnehmen. Und das hat mich sehr berührt. Und eine non-binäre lesbische Künstlerin aus Wien, Anouk Lam Anouk. Da habe ich auch schon, also ich kenne sie jetzt schon bestimmt 1,5, 2 Jahre, ich verfolge sie schon länger und jetzt war so Zeit, ich habe ein Werk gesehen, was sie mal gepostet hat und ich fand das so schön. Ist ein ganz kleines Werk, ist ein Hund drauf und ich fand das einfach so toll und dann habe ich mit ihr gesprochen und das habe ich jetzt auch gekauft und das hole ich im März selber aus Wien ab.
Erklär doch mal bitte kurz, du hast das mit den 7% schnell erwähnt am Anfang. Kannst du das bitte kurz mal erklären für alle, die da nicht auf dem allerneuesten Stand sind?
Ja, also es gab es schon mal, dass Kunst, sage ich mal, den Vorteil hatte, nur mit 7% Mehrwertsteuer besteuert zu werden. Künstler, wenn sie direkt verkaufen, hatten auch weiterhin die 7%. Wenn man aber in einer Galerie gekauft hat, die letzten Jahre hat man 19% Mehrwertsteuer gezahlt. Macht irgendwie ja alles keinen Sinn. Warum vom Künstler 7, von der Galerie 19? International gesehen ist 19 dann schon ein hoher Prozentsatz gewesen. Und jetzt ist man seit dem 1.1. wieder auf die 7% runtergegangen. Finde ich ganz toll, weil diese 12% machen natürlich schon nochmal einen Unterschied. Ob das Werk dann 2.200 oder 2.000 € kostet, ist dann ja schon auch ein Kostenfaktor. Und damit haben viele auch so ein bisschen Ende des Jahres gespielt und gesagt, naja, du nimmst das jetzt praktisch, wir reservieren das, aber den Kauf machen wir offiziell im Januar, ganz normal, über Rechnung, aber du sparst dann sozusagen 12% Mehrwertsteuer. Das gilt übrigens weiterhin nicht für Fotografie, da zahlt man weiterhin 19%. Ein ganz anderes Thema, vielleicht auch nicht fair, aber für Kunst jetzt 7% in Deutschland.
Und soweit ich informiert bin, ist auch dieser Unterschied zwischen Direktkauf beim Künstler, bei der Künstlerin oder eben dann über die Galerie, dieser Unterschied wird, glaube ich, in anderen Ländern oder wurde in anderen Ländern auch nicht gemacht. Ich glaube, da war Deutschland auch ziemlich allein, oder?
Ja, genau. Ich weiß es jetzt nicht für jedes EU-Land auswendig, aber auf jeden Fall hat jedes Land, also in Frankreich gibt es nur 5,5% Mehrwertsteuer, in Österreich sind es, glaube ich, 13. Also hat jedes Land unterschiedliche Sätze und jetzt mit 7% spielen wir jedenfalls ganz gut mit. Denn du musst wissen, wenn man auf einer Messe ist und ein Werk von einem Künstler, der vielleicht auch noch bekannt ist, bei einer Galerie für 19% Mehrwertsteuer sieht und nebenan hat eine andere Galerie vielleicht was Ähnliches für 5%, wo kaufst du dann am Ende? Also, das ist natürlich ein Riesenunterschied bei so einem großen Spann.
Stimmt, ja. Ich bemerke auch immer mehr, dass Künstlerinnen und Künstler bei ihren Labels den Nettopreis ausweisen. Das ist aus meiner Sicht ein bisschen neu. Vorher war immer der Gesamtpreis, jetzt steht dann da plus VAT. Und dann kann man eben schauen, was dann da gerade da aufgeschlagen wird. Ist das eine neue Tendenz oder kommt mir das nur so vor?
Also ich glaube, so ganz streng genommen vom Gesetzgeber müsste eigentlich der Bruttopreis eigentlich da stehen, aber eigentlich in der Kunstszene machen das alle Galerien, zumindest die größeren, schicken dir immer 2.000 € plus Steuern und dann musst du dir das selber ausrechnen, je nach dem Steuersatz dann. Und das weiß man eben halt manchmal nicht, weil mir jetzt auch was gerade aus Frankreich angeboten wurde und da wusste ich jetzt nicht, dass es 5,5, glaube ich, sind. Und genauso in Österreich sind es irgendwie 13. Das muss man dann auch erstmal wieder checken, was da der aktuelle Mehrwertsteuersatz ist. Aber eigentlich in Deutschland, also zumindest hier in Berlin, bei den Galerien, wo ich bin, ist immer der Nettopreis und dann steht da plus VAT drin hinter.
Ja, und ich habe beobachtet, dass das bei den Künstlerinnen und Künstlern auch immer, immer mehr Einzug hält. Und ich finde das auch ganz gut, weil letztendlich ist das der Preis, den wir erstmal behalten können. Und ja, wo wir schon bei diesem Thema sind, Labeling und so weiter. Du hast in einem Interview mal gesagt, wenn du über die Messen gehst oder über Ausstellungen, sehr häufig vermisst du eine gute Beschriftung der Werke. Da steht dann vielleicht der Titel und vielleicht noch der Name und das war's dann. Und ich habe mich so gefragt, was würdest du dir denn wünschen? Was sollte denn alles da so stehen? Vielleicht bezieht sich das ja sogar auch auf Instagram, weil manche schreiben dann ja dann nur den Titel oder vielleicht noch die Größe. Was würdest du dir wünschen von so einer Beschriftung?
Für mich als Sammler ist Transparenz irgendwie wichtig. Und ich würde immer empfehlen, schreibt doch die wichtigsten Informationen immer dazu. Wenn man jetzt über die Art Cologne geht, dann gibt es da einige Galerien, die natürlich sehr teure Werke vielleicht handeln. Die schreiben dann gerade, wenn überhaupt, noch den Künstler hin, wenn man das nicht selber nicht sieht, sozusagen. Aber da steht praktisch nichts dabei. Also wenn überhaupt noch der Künstlername. Und ich finde das ehrlich gesagt heutzutage übertrieben. Man muss jetzt auch nicht künstlich auf exklusiv machen und wir haben hier die ganz tollen Sachen. Und wenn Sie das nicht erkennen, haben Sie vielleicht auch gar keine Ahnung erst von der Kunst. Also am besten gleich den Künstler kennen, die Preise ungefähr wissen und dann geht man in die Verhandlungen. Das ist ja auch so ein bisschen die Kritik, die man oft an der Kunstszene und am Markt hat, dass so viel intransparent war. Durch das Internet, Corona, die Entwicklungen immer mehr online gekommen ist und offener wird. Das ist gut. Und ich kenne einfach ganz viele Galerien, die das nicht mehr so machen und die mehr Infos hinschreiben bis hin zum Preis. Was würde ich mir wünschen? Ich würde mir den Künstler wünschen. Also wir gehen davon aus, ich gehe über eine Messe und ich mache ja immer erstmal Fotos. Das heißt, diese Fotos sehe ich im Nachhinein und muss die auch wieder zuordnen, wenn ich dann irgendwie 3 Stunden über die Messe gegangen bin. Das heißt, auf so einem Foto würde ich ja am liebsten die Galerie, den Künstler, die Größe des Bildes und gerne auch den Preis sehen. Das wären so optimale Angaben. Auch die Größe finde ich immer wichtig, dass man das nochmal so ein bisschen einschätzen kann. Ich rechne mir ja auch immer den Künstlerfaktor aus und dann habe ich mal noch so eine Vergleichszahl für meinen Hinterkopf. Und dann kann ich für mich einschätzen, ist das jetzt günstig, teuer, sehr teuer? Wo steht der Künstler in seiner Karriere anhand des Preises? Und steht er da auch wirklich in seiner Karriere? Wie kann man den einschätzen? Und dann habe ich aber alles auf dem Foto und kann das nachher viel besser nochmal zuordnen.
Du hast am Anfang gesagt, ich hätte ganz gerne das Wichtigste auf dem Label. Du hast jetzt die Situation geschildert, wenn du über die Messe gehst. hier hören beim Atelier Talk auch Galeristinnen und Galeristen zu und auch Sammler, aber das Gros sind Künstlerinnen und Künstler, die machen auch Ausstellungen und auch da geht es darum, was schreibe ich auf so ein Etikett, was schreibe ich auf mein Label neben das Bild. Und das, was am wichtigsten ist, so wie du es eben ganz schnell genannt hast, ist dann hinter den Kulissen häufig Grund zu heftigen Diskussionen, weil zum Beispiel dann auch in Gruppenausstellungen diskutiert wird, schreiben wir einen Satz dazu über den Hintergrund dieses Bildes, über die Kerngedanken. Würdest du sowas haben wollen oder eben ganz bestimmt nicht, damit du dir selbst Gedanken dazu machen kannst?
Ich brauche diese Hintergründe nicht, weil ich das ja eigentlich selber auch noch herausfinden will, wenn ich nicht sowieso schon weiß. Ehrlich gesagt, die meisten Künstler, die ich so verfolge, kenne ich ja schon eigentlich so gut, dass ich so die Hintergründe weiß. Aber nehmen wir mal an, das ist jemand ganz Neues, den ich entdecke. Dann will ich das ja eigentlich erst herausfinden. Oft kommt ja dann vielleicht auch noch mal ein Mitarbeiter der Galerie zu dir und dann kann man den schon mal was fragen. Bei Eröffnungen hast du oft den Künstler, dann spreche ich sehr gerne mit dem Künstler darüber. Und das finde ich eigentlich interessanter, als wenn da jetzt irgendwie noch zwei Sätze stehen würde. Also das bräuchte ich persönlich nicht.
Interessant. Mir ist eben eingefallen, dieses ganze Thema Preisgestaltung, Faktor etc., das haben wir ziemlich ausführlich in dem letzten Gespräch in Episode 85 gemacht. Ich empfehle dir ganz herzlich, die Episode 85 nochmal zu hören. Da gehen wir jetzt nicht extra drauf ein, aber es ist ein wirklich spannendes Thema. Jetzt sind wir gelandet bei diesem Thema Ausstellungen und Beschriftung. Und einer der Hauptgründe, warum ich dich heute eingeladen habe, das ist unser Gespräch bei meiner letzten Ausstellung in Berlin im Verein Berliner Künstler. Da standen wir vor einer meiner Arbeiten und du fragtest mich, was ist denn das eigentlich für ein Glas? Und das hat wirklich noch nie jemand gefragt. Und wir haben uns dann über das Glas unterhalten, über den Rahmen, vielleicht sogar über die Aufhängung, ich bin nicht sicher. Und das hat hinterher in mir ganz stark gearbeitet und ich habe mir gedacht, Mensch, das ist doch wirklich spannend, so ein Sammler, auf was der alles achtet, was da für Fragen sind. Und darauf möchte ich ganz gerne mal mit dir eingehen, weil auch das ist hinter den Kulissen immer wieder ein Diskussionsthema. Rahme ich meine Arbeiten, ja oder nein? Denn der Rahmen, der mir gefällt als Künstlerin und sei er noch so schlicht, mag vielleicht dem Gegenüber überhaupt nicht gefallen. Tatsächlich gibt es eine Künstlerin, die ich sehr, sehr mag, die ihre Bilder immer rahmt und hinten verklebt, auch staubfrei verklebt. Ich habe immer noch nichts gekauft, weil ich diese Rahmen so furchtbar finde. Und ihre Kunst mag ich aber sehr, sehr gerne. Und ja, worauf achtest du bitte bei Rahmen, bei Glas etc.?
Das kommt natürlich daher, weil ich mir ja immer Gedanken auch mache, wenn ich ein Werk sehe, wo könnte das bei mir hängen? Welche Bilder hängen drumherum? Und wie müsste es dann präpariert sein, damit es auch passt? Meistens sage ich mal, wenn da ein Rahmen bei ist, ist das eigentlich okay. Ich achte sehr genau auf das Glas, weil ich immer Museumsglas verwende. Das heißt, für mich wäre die Frage, muss ich diesen Rahmen oder das Werk nochmal wieder zum Rahmenmacher bringen? Muss ich das Glas austauschen lassen? Ist das eine gängige Größe, die man sowieso vielleicht sofort kaufen kann? Oder muss das dann erstmal wieder da in die Werkstatt? Das sind einfach so Dinge, wenn das gleich passt, ist das nochmal ein Argument mehr, sich vielleicht Gedanken zu machen, ob man das überhaupt kaufen möchte, weil es dann weniger Aufwand für einen wäre. Aber ich schaue mir auch Werke zum Beispiel sehr gerne von hinten an, guck mir die Aufhängung an. Ich mag zum Beispiel diese Zacken nicht so gerne. Ich habe immer das Gefühl, bei Zacken hängt es schief. Deswegen so andere Aufhängungen würde ich immer präferieren. Aber das sind natürlich auch so Erfahrungswerte bei mir, wie das so bei mir dann in der Sammlung gewachsen ist, wie das dazu passt. Ich lasse ganz oft Rahmen extra anfertigen, für Ölwerke nicht, aber für Aquarelle, Zeichnungen, die kommen immer hinter Museumsglas, und in einen schönen Rahmen, damit das auch gut zusammenwirkt.
Was natürlich fast unmöglich ist für Künstlerinnen und Künstler in Anfängen, die ganzen Werke hinter Museumsglas zu bringen. Aber ist es vielleicht auch eine Option, das zu erwähnen, dass man bei Interesse auch sich um das Glas und den Rahmen kümmert?
Ich hatte das auch gerade bei der Jade Cassidy. Das war jetzt ihre erste Ausstellung, wo ich auch was gekauft habe. Aber ich habe jetzt ein Ölwerk gekauft. Aber da hingen auch ganz viele ganz süße Aquarelle und Zeichnungen. Und da habe ich zu ihr auch gleich gesagt, nur so als Tipp, also ich persönlich würde das, müsste das ja dann noch umrahmen lassen oder ein Glas kaufen. Und sie meinte, ja, natürlich weiß sie das auch und versteht das, aber bei einer ersten Ausstellung, was da an Kosten entstehen würden, und das verstehe ich dann natürlich auch als Sammler, wenn sie da 10 Rahmen nochmal extra 30, 40, 50 € investieren müsste, ist das natürlich wieder viel Geld. Ich glaube, ich würde zumindest, sage ich mal, eher professionelleren Sammlern gleich sagen, wir rahmen das auch gleich nochmal gerne für Sie oder tauschen das Glas aus. Das würde es mir zum Beispiel immer erleichtern, wenn ich das dann gleich so bekomme, dass ich dann nicht nochmal die Arbeit habe, wieder nachher das machen lassen zu müssen. Das würde ich so als Angebot sagen und dann könnte man immer nochmal sagen, entweder sagt man, für sie ist das inklusive, weil das ein guter Kunde ist und der vielleicht auch mehr kaufen wird in der Zukunft. Oder man sagt ganz transparent, das kostet mich im Laden 45 €. Sind Sie okay damit, wenn wir das dann noch zusätzlich berechnen?
Ja, gut, beim Museumsglas in, keine Ahnung, 1,20 mal 1,20 sind wir nicht bei 45 €.
Absolut, das war jetzt natürlich ein kleines Werk, was da hing. Und dann ist natürlich, es wird oft gesagt, dass es dann auch noch schwerer wird. Also das muss man vielleicht auch noch mal überlegen. Passt das dann mit einem normalen Nagel noch an die Wand oder muss ich dann schon Dübel verwenden? Hab da auch wieder mehr Aufwand. Fürs Werk an sich würde ich trotzdem immer zum Museumsglas raten.
Ja, verstehe. Vielleicht, ich erzähle mal kurz, wie ich das mache. Meine Sachen sind zum Teil sehr groß. Also 1,10 ist so das kleinere. Das geht bis 1, weiß ich nicht, 1,75, 1,80 mal 1,80. Und ich habe mich entschieden für Transport aus Sicherheitsgründen, auch aus Gewichtsgründen und natürlich vor allem auch aus Kostengründen. Ich nehme Plexiglasscheiben, die schützen vor UV-Licht, die schützen das, was dahinter ist, hervorragend und sind eben bruchfest und sind sehr, sehr viel leichter zu hängen und zu transportieren. Aber die Rahmen sind so gestaltet, dass man dieses Plexiglas rausnehmen kann und natürlich durch jedes andere Glas ersetzen kann. Und Plexiglas ist dann wirklich auch eine Alternative, die man sich auch für die Anfänge ganz gut leisten kann. Das ist ganz prima.
Finde ich auch super. Ich habe deine Werke ja auch schon gesehen und interessiere mich dann aber auch mal, wie andere das machen und wie Künstler das sehen. Und das finde ich ist zum Beispiel auch eine gute Alternative.
Hat auch einiges an Experimenten gekostet, aber das ist inzwischen eine Lösung, die wirklich ganz, ganz gut zu handhaben ist. Du hast gesagt, wenn dann da Sammler sind, die dann öfter mal was kaufen, ein guter Kunde ist und so weiter. Die Frage, die jetzt wahrscheinlich alle bewegt, wie komme ich denn an solche Kontakte? Ich als Künstlerin, als Künstler, die vielleicht nicht unbedingt die tolle Galerievertretung hat, wo sowieso die ganzen Kontakte hergestellt werden. Was kann ich persönlich ganz konkret tun?
Also ich sage dir mal, drei Dinge finde ich ganz entscheidend. Das erste ist Networking, Networking, Networking. Das zweite ist, eine interessante Kunst herzustellen, wo du wirklich eine einzigartige Bildsprache hast. Und das dritte ist Social Media. Und das, was du jetzt ansprichst, ist Networking, Networking, Networking. Es reicht nicht, wenn du tolle Bilder in deinem Atelier malst, aber keiner wird praktisch darauf aufmerksam und du kennst niemanden. Du musst andere Künstler kennen, Galeristen kennen, Leute aus Institutionen, Museen kennen und die Sammler kennen. Und dann hast du schon mal eine Basis. Du gehst zu Veranstaltungen. Hier in Berlin ist natürlich ein Traum, weil immer irgendwelche Veranstaltungen sind. Es ist jetzt gerade hier ein junger Künstler aus den Niederlanden und die Galeristin hat mich gefragt, ob ich ihn nicht ein paar Mal mitnehmen kann. Und wir waren an zwei Abenden unterwegs, jeweils auf drei, am anderen Tag auf vier Veranstaltungen. Und ich habe ihm danach auch gleich die Leute genannt, denen er bei Instagram folgen soll, die wir zusammen kennengelernt haben. Und da haben jetzt auch schon zwei Sammler gesagt, sie kommen gerne zu seiner Eröffnung, die Ende Februar in Berlin sein wird. Das sind zwei große Sammler aus Berlin. Also so in der Hinsicht würde ich sagen, es ist ganz wichtig, unterwegs zu sein. Er hatte jetzt vielleicht ein bisschen das Glück, dass ich ihm das Intro gemacht habe, aber auch sonst nicht schüchtern sein, sondern rausgehen, Leute kennenlernen. Wenn man sehr jung ist, nicht nur vielleicht die gleiche Altersgruppe an jungen Künstlern kennenlernen, auch nett, aber eben auch an die Älteren denken, denn die haben meistens eher das Geld, sich dann auch die Kunst zu leisten.
Was empfiehlst du jemandem, der auf dem Plattenland lebt?
Der muss dann mehr in Social Media Arbeit investieren, würde ich mal gleich so sagen. Natürlich kann man dann immer mal ein paar Mal im Jahr vielleicht irgendwo hinfahren und dann ist Berlin mal eine tolle Anlaufstelle fürs Gallery Weekend oder die Art Week oder so. Sowas würde ich immer sagen, sollte man dann trotzdem mal machen und mal rauskommen. Aber natürlich verstehe ich, dass man da nicht jeden Tag irgendwie in große Städte fahren kann. Umso wichtiger ist, dass man sich auf Social Media zeigt. Und ich als Sammler möchte dann nicht nur schöne Kunstwerke sehen, sondern ich möchte ja eine Geschichte. Nicht umsonst sind Influencer erfolgreich, die ihre persönliche Geschichte erzählen und aus ihrem Alltag was zeigen. Und die halten nicht jeden Tag nur irgendein Produkt in die Kamera, sondern die sind ja als Mensch für den Follower interessant. Und so sehe ich das auch bei der Kunst. Ich möchte was aus dem Atelier zum Beispiel sehen. Wie malt denn die Person? Wie kommt die auf ihre Ideen? Wie wird das umgesetzt? Vielleicht mal ein Zeitraffer. Auch gerne mal ein Video, wo was erklärt wird. Heute habe ich hier das und das gemalt, habe die Farben verwendet und habe mir die Gedanken gemacht. Sowas finde ich auch ganz interessant. Und einfach so ein bisschen den persönlichen Alltag auch zeigen eines Künstlers. Das ist, muss jetzt nicht 10 Stories am Tag sein, aber 10 Stories in der Woche sollten es mindestens sein.
Ja, ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Ich werde mich bessern. Wie ist das mit, ach so, nein, erst lass mich noch fragen. Instagram ist immer noch die Plattform der Wahl für Künstlerinnen und Künstler. Es wackelt gerade so ein bisschen durch diese ganzen Entwicklungen in den USA. Da gibt es viel Aufregung um die Einstellung von Mark Zuckerberg und Co. Merkst du, dass andere Plattformen langsam hochkommen, die du ernst nehmen kannst?
Also zum einen ist Meta, der Konzern, jetzt noch nicht so krass wie X und Twitter von Elon Musk. Deswegen würde ich sagen, auch so hätte ich jetzt noch kein großes Problem mit Instagram. Wenn die irgendwie falsch abbiegen würden, wäre das nochmal fragwürdiger. Natürlich muss man diese ganzen Veränderungen da gut im Auge behalten und es ist schon an der Grenze. Trotzdem würde ich sagen, ist das alles noch in einem Okay-Bereich. Auch TikTok ist natürlich schon auch interessant mit Videos. Ich würde immer sagen, wenn man sowieso Videos macht, kann man das auch gleich noch auf TikTok veröffentlichen. Ansonsten ist Instagram weiterhin in der Kunst der wichtige Kanal. Für mich sogar wichtiger als irgendwelche E-Mails von Galerien, die mich einladen zum nächsten Opening oder so. Ich bekomme mittlerweile auch so viele E-Mails, dass ich die, ich würde sagen, höchstens 2 Sekunden wahrnehme. Und wenn ich die Galerie jetzt nicht so kenne und da einmal kurz runterscrolle, meistens lese ich nicht weiter. Die Galerien, mit denen ich viel schon gemacht habe, die ich gut kenne, die lese ich vielleicht 5 Sekunden und gucke aufs Datum und gucke, ob ich da Zeit habe. Und das war alles. Aber ich habe manchmal 30 E-Mails nur für Kunst am Tag. Und in der Hinsicht nehme ich aber viel mehr auf Instagram wahr. Und wenn dann jemand, dem ich gerne folge, postet, da ist wieder eine Ausstellungseröffnung in der Galerie X, ist die Chance fast größer, dass ich das noch besser wahrnehme als zum Beispiel in einer E-Mail. Und da macht es aber auch keinen Unterschied, ob ich die Galerie jetzt schon so gut kenne oder noch gar nicht so gut kenne.
Und No-Gos, gibt es auch Dinge, die dir passieren, von denen du sagst, auch die Kunst ist eigentlich nicht schlecht, aber boah, nee, es geht nicht.
Mir schreiben halt sehr, sehr viele Leute. Und man selber denkt natürlich immer, ich schreibe ihm mal und zeige ihm mal meine Kunst. Ich bekomme das nur halt von 30 Leuten in der Woche geschickt und nicht nur von der einen Person, die man vielleicht dann selber ist und denkt, ah, kann ja nicht schaden. Ich werde da immer sehr vorsichtig und sehr feinfühlig. Ich hatte jetzt so 2 Beispiele. Es hat mir eine Frau auch was geschickt, war ganz nett, aber es ist praktisch gleich wie so ein Katalog mit Preisliste und keine individuelle Ansprache und fast schon so ein bisschen fordernd. Und ich wurde auch zum Studiobesuch eingeladen und ich habe sehr nett geantwortet, vielen Dank und ich habe jetzt momentan auf absehbare Zeit keine Zeit leider und wünsche alles Gute. Und da wurde sehr pampig dann gleich wieder zurückgeantwortet. Das fand ich schon sehr negativ. Ich fand ihre Arbeit nicht schlecht, aber es passte jetzt für mich nicht so und zeitlich passte dieses Datum gar nicht. Und dann sollte man schon versuchen, irgendwie auch wieder nett zu antworten. Das ist ja schon ein Kontakt, den man sich vielleicht nicht ganz verbauen sollte. Und dann hatte ich ein anderes Beispiel. Eine junge Künstlerin hatte mir geschrieben, die ich überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, kannte ich nicht, die Galerie kannte ich nicht. Und ich war auf der Website und ihre Werke haben mich gleich umgehauen. Und ich fand sie fantastisch. Und ich bin auch gleich zum Opening, wo ich Gott sei Dank auch in Berlin war. Also es kann natürlich passieren, dass dass man Glück hat und die Zeit passt und der Moment passt und die Kunst irgendwie passt. Das kann man halt nicht so sagen. Ich würde als Strategie eher sagen, besser ist es mir zu folgen, eine Weile zu folgen, vielleicht mal was zu liken. Ich gucke mir die Person fast immer eigentlich an, wenn mir jemand neu folgt. Wenn ich Interesse habe, folge ich zurück. Das wäre eigentlich schon mal so das Anzeichen dafür, ob eine Kommunikation Sinn macht oder nicht.
Ja, danke, danke schön. Dann hattest du, das war Networking, Networking, Networking. Und Punkt 2 war, wenn ich mich nicht irre, gute Kunst machen und die eigene Bildsprache entwickeln. Das ist etwas, das ist das Ziel von vielen Künstlerinnen und Künstlern, die viele Jahre daran arbeiten, eine eigene Bildsprache zu entwickeln. Darum dreht sich ganz, ganz viel. Du als Außenstehender, du als Sammler, der aber ganz viel Kunst sieht und auch in die Ateliers reingeht und die Menschen über Jahre teilweise beobachtet, kannst du etwas nennen, was denjenigen, die jetzt zuhören und sagen, oh, daran arbeite ich immer noch, helfen könnte?
Das ist wahrscheinlich die schwierigste Frage und wahrscheinlich, wenn wir das hätten, ist wie so der heilige Gral, Sechser im Lotto, ich weiß nicht, wie man das sagen will.
Ja.
Das Einzigartige ist irgendwie das. Und es ist ganz schwierig. Ich sehe oft Bilder, wo ich sage, total schön, aber ich habe das schon gesehen. Es ist für mich nichts Neues, aber wie die Bilder aussehen und alles ist top technisch umgesetzt, schöne Motive, total toll, kann man sich auf jeden Fall hinhängen, nichts falsch. Aber es interessiert mich nicht, weil ich das gefühlt schon gesehen habe. Und das ist eben das Schwierige, sich immer wieder irgendwie neu zu erfinden, wenn es überhaupt noch möglich ist. Aber ich glaube, dass man immer mal wieder so einen sehr individuellen Ansatz finden kann. Und nur dann ist es eigentlich für mich irgendwie interessant.
Und wenn ich jetzt weiter überlege, jetzt hat jemand seine eigene Bildsprache gefunden und arbeitet jahrelang danach. Und dann plötzlich merkt diese Person, boah, ich möchte, keine Ahnung, sagen wir mal, hat immer abstrakt gearbeitet auf eine ganz besondere Art und Weise und fängt jetzt plötzlich an, figürlich zu arbeiten. Wie ist das für dich als Sammler? Ist das dann nicht so gut, weil die Person ja völlig ausschert aus diesem Muster? Oder ist es gerade spannend, weil jetzt was Neues dazukommt? Wie nimmst du ganz persönlich sowas auf?
Ich glaube, das ist eine Mischung. Als Sammler möchte man natürlich schon möglichst etwas kaufen, was typisch für den Künstler ist. Im Zweifelsfall, wenn man das als Investment sieht, also wirklich bei sehr hochpreisigen Bildern, will man ja nicht, wenn der Künstler sein Leben lang nur Blumen gemalt hat, das einzige, weiß ich nicht, Gebäude, das er jemals gemalt hat, kaufen. Das ist im Zweifelsfall. Vielleicht denkt man, das ist dann besonders wertvoll, weil es ja nur einmal gemacht wurde. Ich finde es dann aber uninteressanter, weil das, was jeder von dem Künstler sieht in Museen, Ausstellungen, überall, sind ja die Blumen. Das heißt, ich möchte dann trotzdem auch lieber die Blumen wieder kaufen. In der Hinsicht würde ich sagen, es ist sehr schwierig, diese Mischung zu finden, aber man sollte sich auf jeden Fall ausprobieren und auch zeigen, dass man noch andere Seiten hat. Ob das dann angenommen wird, ist eine andere Frage. Ich persönlich finde es interessant, diese Vielseitigkeit eines Künstlers zu sehen.
Das ist ja auch etwas, was Künstlerinnen und Künstler immer wieder beschäftigt. Das eine ist, die eigene Bildsprache zu finden, auf der einen Seite. Dann zum anderen, wenn man sie dann hat, überkommt einem manchmal das Gefühl, boah, ich mache immer dasselbe. Das reicht doch nicht. Und dazwischen bewegt man sich irgendwie. Ich glaube, vielleicht ist es dann das Bauchgefühl, das einem ganz gut da leiten kann. Aber es war spannend zu hören, wie du das von außen beurteilst.
Ich finde, man sollte sich auch nicht verbiegen. Mir hat letztens ein Künstler erzählt, dass er gefragt wurde, ob er nicht eine ganz bestimmte Frucht malen könnte, weil die Person wollte diese Frucht gerne haben. Und er hat diese Frucht irgendwie nicht gespürt, wobei er sonst immer Früchte und Obst und so malt. Und dann dachte ich, ja, in der Hinsicht würde ich dann überlegen, wenn man praktisch aber auch schon eine Arbeit verkauft hat, weil jemand, ich sag mal, eine Kirsche möchte, ich aber nur Bananen male. Dann würde ich mir überlegen, ob ich nicht einmal dann auch die Kirsche male, weil der Kunde in Anführungsstrichen das unbedingt möchte. Wenn man es jetzt gar nicht fühlt, sollte man es vielleicht auch nicht machen. Trotzdem finde ich, ein Kunde ist ein Kunde sozusagen.
Da kommen wir auch gleich zur nächsten Frage, die ich dir ganz gerne stellen möchte. Und zwar, wenn man jetzt diesen Kontakt irgendwie gefunden hat, was wir vorhin angesprochen haben, wie findet man einen Sammler, eine Sammlerin? Jetzt hat man da einen Kontakt hergestellt, die Person hat dann vielleicht ein Bild gekauft. Was wünschst du dir als Sammler, was dann ja als Kundenbetreuung passieren sollte, könnte, dürfte? Denn auch da ist doch der Grat total eng. Ab wann nervt man? Hallo, ich habe jetzt ein Bild gekauft, jetzt will ich nicht andauernd was von dir hören oder jedes Jahr die Weihnachtskarte muss jetzt auch nicht sein oder wie siehst du das?
Dazu noch eine ganz interessante Zahl, die ich letztens gelesen habe. Ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber so stand das da, dass von den allen Kunstkäufen das 99% einmalige Käufe sind. Also Leute sehen irgendwie mal was an der Galerie, wo sie vorbeigehen oder sind bei einem Künstler und kaufen was. Und das sind sozusagen einmalige Käufe. 99%. Und nur 1% ist dann vielleicht auch ambitionierter oder sowieso mehr als Sammler unterwegs und kauft regelmäßig. Aber das muss, glaube ich, auch so im Hinterkopf sein, dass die meisten ja gar nicht solche Kunstprofis sind und ihre Wohnungen zuhängen, sondern die wollen vielleicht mal ein schönes Werk fürs Wohnzimmer und die gucken jetzt wahrscheinlich nicht so, ob ich jetzt eine Sammlung aufbaue.
Warte, Verständnisfrage. Das bedeutet jetzt nicht nur ein Kunstwerk von einem Künstler oder Künstlerin, sondern diese Personen kaufen wirklich nur ein einziges Werk in ihrem Leben, sind Einmalkäufer, oder?
Das stand da so bei. Ich habe das auch ein bisschen mit Skepsis gelesen, aber so war das da formuliert, dass sie das Einmalkäufer sind.
Mhm. Ja, zurück zu der Frage. Was würdest du dir wünschen als Kundenbetreuung?
Das ist schwer, nicht? Also wenn ich was gekauft habe, ist das ja ein klares Zeichen, dass ich den Künstler interessant finde, die Kunst schätze. Und dass für mich ein gewisses Gesamtpaket stimmt. Und das ist natürlich ein gutes Zeichen, dass man vielleicht auch wieder zusammenkommt. Das muss jetzt nicht gleich im gleichen Jahr sein oder so. Ich verfolge Künstler ja über Jahre dann auch und gucke, wie die sich entwickeln. Und in der Hinsicht würde ich sagen, ist es immer wichtig, einen guten Kontakt zu halten. Meine Unterstützung ist ja auch ganz oft, wenn ich jemanden gut finde, dass ich auch einfach was poste bei Instagram zum Beispiel. Das ist ja auch eine kleine Unterstützung, auch wenn ich in dem Moment nichts gekauft habe, aber es ist ja auch eine Wertschätzung und eine Sichtbarkeit, die ich damit verleihe. Dieser persönliche Kontakt ist, glaube ich, das Wichtigste. Und in dem Moment, wo man vielleicht dann den Sammler mal trifft, sich auch wirklich, es sind ja oft nur Minuten, die man Zeit hat, aber die Minuten auch mal kurz intensiv zu nutzen, nicht irgendwie gehetzt zu wirken und mal kurz ganz bei der Sache ist und sich der Person widmen. Das empfinde ich ganz oft auch nicht der Fall, wenn ich in Galerien gehe. Ich verstehe schon, wenn da oft viele Leute sind, dass man so als Künstler hin und her gerissen ist und da stehen 30 Leute fast wie in einer Schlange und wollen mit einem reden. Aber ich habe das auch schon bei kleinen Openings erlebt, dass die Künstler und auch die Galeristen irgendwie nicht in dem Moment richtig da sind und oft auch ihre Hausarbeit nicht so richtig machen. Also, ich kenne jetzt schon sehr viele, aber ich merke auch bei mir, dass die Leute gar nicht so genau wissen, was ich vielleicht sammle, welche Künstler so in meiner Sammlung sind. Da würde ich jedem schon raten, guck dir den Sammler, und in Berlin gibt es jetzt nicht so viele größere Sammler, guck dir die Leute einmal gut an und schau, was die für eine Strategie haben. Ich habe ganz oft Galerien, natürlich kennt man die Leute mit der Zeit dann besser, dann schicken die auch auf WhatsApp Sachen. Das ist toll, ich mag das, diesen engen Kontakt zu haben. Aber manchmal habe ich das Gefühl, es wird so wahllos geschickt. Mir wird praktisch jeder Künstler der Galerie angeboten, wo eigentlich klar sein sollte, dass das vielleicht gar nicht so zu mir passt. Und ich nehme die Sachen ja sowieso wahr, weil diese Leute, die mir das schicken, die sind ja so eng an mir dran, dass ich das auch immer bei Instagram sehe, wenn da Künstler ihre neue Ausstellung haben. Und ich mich im Zweifelsfall immer von alleine melde. Ich hatte letztes Jahr den Fall, der Betreuer in der Galerie, den ich sehr, sehr mag, der mir auch tolle Künstler auch schon vorgestellt hat, die ich neu für mich dann entdeckt habe. Aber er schickt mir zum Beispiel dann von einem Künstler, den ich interessant fand, immer die Werke für 50.000 Euro. Und abgesehen davon, dass ich das Höchste, was ich mal ausgegeben habe, waren 25.000. Also 50.000 ist schon sehr viel. Das würde ich eventuell ausgeben, wenn ich das längerfristig plane. Mein Budget ist ja auch nicht unendlich. Also ich überlege mir eigentlich am Jahresanfang, wie läuft mein Geschäft, wie viel Geld habe ich vielleicht so für Kunst. Und ich muss sagen, im letzten Jahr war ich auch in der Rezession. Das heißt, bei mir gibt es auch weniger Geld für Künstler. Das muss man auch bedenken. Also Sammler haben ja oft auch vielleicht eine Firma, ein Geschäft. Und wenn es eben nicht so gut wirtschaftlich läuft, läuft es bei den Leuten vielleicht auch nicht so gut für Kunst. Und das ist ja leider immer etwas, wo man schneller mal sparen kann, weil die Miete sollte man ja trotzdem noch bezahlen und seine Unkosten. Und dann überlegt man sich vielleicht schon, brauche ich jetzt ein neues Werk oder eher nicht. Also was ich eigentlich sagen wollte, der Mitarbeiter der Galerie schickt mir immer die Werke für 50.000. Und dann hatte ich auf einer Messe mit einer anderen Kollegin gesprochen und sie meinte, du, ich habe genau das Werk für dich. Es war eine kleine Papierarbeit, 4.000 €. Ich habe die sofort gekauft. Sie hat sofort in meine Sammlung gepasst, war preislich in einem Rahmen, wo ich sofort Ja sagen kann und mir nicht bei 50.000 überlegen muss, kommt das überhaupt in Frage?
Ja. Ich muss so ein bisschen lachen, weil auf der anderen Seite sind es ja auch immer die Galerien, die sich beklagen, dass sie bei Bewerbungen von Künstlerinnen und Künstlern das Gefühl haben, sie werden nicht, also die Künstlerinnen und Künstler machen ihre Hausaufgaben nicht. Sie schicken dann da Bewerbungen oder ein Portfolio, was dann gar nicht eigentlich zur Galerie passt. Und andersrum passiert das genauso, ja.
Ich werde ganz oft noch ein Beispiel, zum Beispiel an andere Galerie wieder. Und der Chef der Galerie, ich sag mal, manche Leute halten dir ja Vorträge. Der labert mich immer voll mit Künstlern, die für mich total uninteressant sind. Und hätte er sich einmal irgendwie mit mir beschäftigt, der wusste auch schon nicht mehr, was wir das letzte Mal besprochen haben, macht auch einen schlechten Eindruck. Beim Opening hatte er schon mal, sagen wir mal, zwei Gläser zu viel. Und beim nächsten Mal wusste er nicht mehr, worüber wir geredet haben und labert mich einfach voll. Das ist meine Zeitverschwendung, wenn ich das mal böse sage. Das ist wirklich. Und dann sehe ich, dass sie 2 Monate später eine Eröffnung haben, wo mir niemand Bescheid sagt und das ein Künstler gewesen wäre, der total gut gepasst hätte. Also das sind verpasste Chancen und die Leute machen in der Hinsicht ihre Hausaufgaben nicht.
Jetzt brechen wir das mal runter auf die Künstlerinnen und Künstler, die hier zuhören. Wenn du also Interesse hast, man dürfte dir dann schon, gesetzt den Fall, sagen wir mal, du hast vielleicht auch eine kleine Arbeit schon gekauft, man dürfte dir weiter Einladungen zuschicken zu Vernissagen, man dürfte dich auf den Newsletter aufnehmen, man dürfte dir zu besonderen Anlässen eine Karte schicken oder so weiter. Das wäre kein über dich überrollen, ja.
Absolut nicht. Auch wieder aktuelles Beispiel, ein junger Künstler, der schon in meiner Sammlung ist, der gerade noch in Wien studiert, aber jetzt in Berlin eine Ausstellung hatte letzte Woche in Berlin die Eröffnung einer Gruppenausstellung und er hat mir nicht Bescheid gesagt und ich habe das durch Zufall selber bei Instagram gesagt und habe gesagt, hey, warum hast du nichts gesagt? Jetzt bin ich dummerweise nicht in Berlin, aber ansonsten wäre ich vorbeigekommen und bist du noch am nächsten Tag da und können wir uns sehen und kannst du mir das zeigen? Und das hat dann leider auch nicht geklappt, weil er dann schon weiter musste. Aber ich habe mir dann ein paar Tage später die Sachen noch mal ganz alleine angeschaut, auch kein Problem. Aber sowas ist dann auch eine verpasste Chance, weil wenn man schon sozusagen einen Sammler hat, der was gekauft hat und das dann in der Stadt noch ist, wo der Sammler lebt, würde ich sagen, immer Bescheid geben. Und wir schreiben auf WhatsApp, also wir schreiben sehr häufig. Das wäre noch einfacher gewesen. Würde ich sagen, immer Bescheid geben. Und das ist ja auch was Schönes und man will ja auch die Entwicklung wiedersehen. Und diese Gruppenausstellung ist jetzt auch schön gewesen. Also man freut sich ja dann auch.
Toll, guter Hinweis. Du hattest eben das teure Werk mit 50.000 € erwähnt und da musste ich so ein bisschen an die Materialität denken. Lass uns doch mal einen kleinen Deep Dive in dieses Thema machen. Wie wichtig sind dir, ja gut, lichtechte Farben liegt auf der Hand, aber eben Museumsqualität und säurefreies Papier und so weiter, dass damit die ganze Kunst eben auch noch die nächsten 875 Jahre überlebt. Oder sagst du, nee, das brauche ich wirklich nicht. Es ist wichtig, dass es mir gefällt.
Also hauptsächlich sammle ich ja Malerei und in dem Bereich kenne ich mich schon aus und so Papierarbeiten, Aquarelle, so das sind so die Hauptsachen, aber Malerei, Öl ist so die Hauptsammelbereich. Und da stelle ich dann aber auch schon solche Fragen, was du gerade gesagt hast, ist es dann säurefreies Papier und ist das Museumsglas oder eben nicht und ist der Rahmen abgedichtet? Also wenn ich wirklich Interesse habe, komme ich dann auch zu diesen technischen Fragen. Und kläre das ab.
Zwischenfrage, bitte gehst du so weit und fragst auch, welche Pigmente bzw. welche Ölfarben verwandt wurden?
Eher nicht. Also ich kenne mich so ein bisschen da aus, aber jetzt auch nicht im Detail. Ich weiß bei einigen Künstlern, die ich sammle, weiß ich im Prinzip auch, was sie verwenden. Da wäre das jetzt keine Frage. Jemand ganz Neues, da würde ich vielleicht schon noch mal fragen. Natürlich weiß ich, dass bei manchen Studenten, die noch nicht so viel Geld haben und vielleicht die etwas günstigere, den günstigeren Farbtopf haben oder so, das ist auch okay. Letztendlich muss das Werk ja einfach passen. Und auch bei anderen Materialien, Objekten, ich frage schon, was da verbaut wurde und was das so alles ist, aber wenn es passt, dann ist das nicht ganz so wichtig.
Und dazu passt tatsächlich auch schon wieder die nächste Frage, die ich stellen wollte. Und zwar, hast du im letzten Gespräch, und heute hat es ja auch schon ein bisschen angeklungen, davon erzählt, dass du Kunst siehst, dir Künstlerinnen und Künstler auffallen und du aber eigentlich immer vor dem Kaufen dann beobachtest, möglichst ins Atelier gehst, auf Instagram schaust und nach Monaten dann entscheidest, ja, hier kaufe ich was. Und einerseits beschreibst du aber, dass die Kunst dich begeistert, dass du sie siehst und sie großartig findest. Da spricht ja irgendetwas dich persönlich an, irgend so ein vielleicht sogar was Unterbewusstes. Warum kaufst du dann nicht das, was dich in dem Moment total begeistert? Warum setzt dann doch wieder die Ratio ein und sagt dir, beobachte, 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 recherchiere, schau mehr, frag herum, bevor du dann kaufst?
Ich glaube, das liegt einfach auch an der Masse, weil ich einfach so viel sehe und ich muss mich irgendwie auch entscheiden und eine Auslese treffen. Bei den vielen tausenden Werken, die ich im Jahr sehe, gefallen mir natürlich mehr, als ich kaufe, aber das Budget ist ja nicht unendlich. Also wäre es unendlich, würde ich schon auch öfter nochmal vielleicht was kaufen. Aber es muss ja auch irgendwie Sinn für mich machen, in die bestehende Sammlung passen. Der Künstler muss sich irgendwie entwickeln. Und wenn ich noch gar nicht so weiß über den Künstler, dann mache ich schon auch gerne selber meine Hausarbeit eben, Hausaufgaben und gucke mir das näher an. Es muss diese Begeisterung da sein und dieses Gefühl, dass dieses Werk mich anspricht. Und es passiert schon hin und wieder, dass ich dann auch doch impulsiver sage, das kaufe ich jetzt. Das sind meistens Sachen, die dann eben nicht 50.000 kosten, sondern irgendwie vielleicht zwischen 1.000 und 4.000 €. Da denke ich, okay, da kann ich jetzt nicht so viel falsch machen, in Anführungsstrichen, weil das macht mir einfach Freude. Und die 1.000 € sind jetzt für mich für das Werk ein Preis, der total okay ist. Ich habe diese Freude an dem Werk und ich unterstütze den Künstler. Und das ist mir dann auch wichtig. Trotzdem einfach nur, ich sehe so viel, ich kann nicht alles kaufen und es muss passen und da muss ich eben dann meine eigene Recherche machen.
Aber da scheinst du ja auch ein richtig gutes Gefühl und ein richtig gutes Näschen zu haben. Denn Beispiel die Neue Weltkunst von das Magazin von der Zeit. Da sind jetzt gerade die, was war das, die sieben.
Die neuen queeren Stars der Malerei. Und da werden 8 Künstler vorgestellt. Und von diesen 8 habe ich 3 Künstler schon über 3 Jahre in meiner Sammlung. Also da waren die noch deutlich weiter am Anfang ihrer Karriere. Einige haben auch dann noch studiert. Also das war vielleicht ein gutes Händchen von 8 Künstlern, 3 zu haben, die jetzt gut gehandelt werden, in Anführungsstrichen. 3 von den 8 sind so teuer, die könnte ich mir nicht mehr leisten. Aber 2 finde ich da ganz großartig. Luis Fratino ist mein absoluter Liebling, kostet aber wahrscheinlich 200.000 mindestens, ein kleines Ölwerk, Zeichnungen auch schon bei 30.000 plus. Das ist eigentlich schon außerhalb meines Budgets, weil wenn, würde ich eigentlich gerne ein Ölwerk haben und keine Zeichnung. Und das, ja, schade, 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 war auf der Biennale in Venedig auch letztes Jahr zu sehen und ist einfach für mich ein Künstler, der mich so tief berührt. Ich kann es gar nicht sagen. Also wirklich, da strahlt jetzt gerade alles hier innerlich bei mir. Und von den 8 sind dann noch 2 weitere Künstler, die mich gar nicht ansprechen. Und so habe ich aber für mich, glaube ich, eine gute Quote, dass ich immerhin 3 einfach mit Bauchgefühl in den letzten Jahren gefunden habe.
Ja, und schon sehr, sehr früh. Also in einer Zeit, da sie noch nicht in Anführungsstrichen entdeckt waren. Da frage ich mich doch natürlich, was genau macht denn dann diese Person so interessant für dich oder die Kunst? Was wäre da so frühzeitig zu erkennen, was es sammelwürdig für dich macht?
Das ist ganz stark das Bauchgefühl mit dem Gefühl des Zeitgeists aktuell, was man sonst so sieht, und wie der Künstler so in seinem Umfeld agiert, welche, was ich da so als Chancen sehe. Manche hatten ja schon eine Galerie am Anfang, manche noch gar nicht. Darunter ist auch das teuerste Werk, was ich bisher gekauft habe, für 25.000 €, was damals schon bei 25.000 € lag, jetzt dann eher 50.000, 60.000 € vom Preis her wäre. Und auch Künstler, die vielleicht nicht so massentauglich sind. Und ich gehe ja überall hin. Ich gehe in jeden dreckigen Keller und schaue mir die Ausstellung von Studenten an. Ich gehe da gerne hin und mir macht es Spaß. Und dann hat man manchmal wie so ein kleines Trüffelschwein irgendwie was entdeckt, was einen selber so sehr anspricht. Und das sind jetzt drei Künstler, die da erwähnt wurden. Es gibt noch zwei andere Künstler, von denen ich auch sagen würde, die werden in den nächsten Jahren eine große Karriere machen. Wir sind bei zwei ganz tollen Galerien jetzt gelandet. Also habe ich, sage ich mal, bestimmt fünf Künstler in meiner Sammlung, die jetzt gerade nach der Uni eine tolle Karriere haben. Das muss man aber natürlich auch halten. Und jetzt sind die alle Ende 20, vielleicht Anfang 30. Man weiß natürlich nie, wie das in 20 Jahren aussieht, aber darum geht es ja für mich auch nicht, sondern ich freue mich auch in gewisser Weise für die Künstler, dass das so gut läuft.
Ja, und sicherlich trägst du als Sammler auch ein bisschen dazu bei. Zum einen ganz direkt als Sammler, das wird wahrgenommen, dass da ein neues Werk bei dir hängt. Zum anderen ist es aber, du unterstützt die Künstlerinnen und Künstler. Es gibt immer wieder einen Schub und eine Freude und eine Bestätigung und neuen Mut, wenn sowas passiert. Da spreche ich aus Erfahrung. Passiert eine ganze Menge, wenn da jemand ankommt und ein Werk ersteht, ja.
Weil du das gerade sagst, und wir auch so ein bisschen über das Thema Investments gesprochen haben. Ich werde oft kritisiert für den Namen Kunstinvestments, das ist ja auch mein Name bei Instagram. Und wer mich nicht kennt, liest vielleicht nur diesen Namen, aber ich meine damit ja auch andere Dinge. Also Kunstinvestments heißt, es ist ein Investment in mich selbst, weil ich diese Freude habe an der Kunst, die bei mir hängt. Ich investiere in mich selbst. Das zweite ist ein Investment in einen Künstler, der ja auch von etwas leben muss, ob jung oder schon älter in der Karriere. Ich unterstütze einen Künstler, ein Investment in den Künstler. Und das dritte ist vielleicht eine finanzielle Rendite, an die man denken könnte, wenn man den Namen Kunstinvestments hört. Das ist aber für mich der letzte Punkt. Ich hatte da zwar bisher ein ganz gutes Händchen, trotzdem ist das nicht der Hauptpunkt.
Ja. Und nicht zuletzt unterstützt du diesen Podcast und tust damit auch eine ganze Menge für die Kunstwelt. Und gerade das auch, wenn du sagst, in dem letzten Jahr lief es vielleicht nicht ganz so rund in mancher Hinsicht und das hast du durchgezogen. Dafür auch an der Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank.
Ich folge dir schon ganz lange und ich bekomme immer wieder Impulse. Und das ist ja auch meine Neugier, weil ich auch gerne immer die Seite der Künstler sehe und verstehen möchte. Und ich finde, das bekommt man bei dir sehr interessant und viele interessante Perspektiven. Und das ist für mich ein absoluter Mehrwert, den Künstlern und dir zuzuhören. Und das bringt mich weiter. Es ist also wirklich auch ein schöner Bestandteil.
Super, das freut mich. Ah, und jetzt noch mal ein ganz anderes Thema, ein ganz spannendes. Für wie wichtig empfindest du das Alter eines Künstlers, einer Künstlerin? Es ist ja so, dass man, wenn man als Student, als Studentin entdeckt wird und anfängt zu arbeiten, dass man dann natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten hat und von den Galerien sehr viel lieber genommen wird, weil man da ja noch ganz viele Jahrzehnte vor sich hat. Nichtsdestotrotz gibt es hervorragende ältere Künstlerinnen und Künstler, die vielleicht auch noch gar nicht etabliert sind in Galerien. Wie schätzt du da die Chancen ein?
Das ist ein ganz wichtiges Thema und ich sehe da manchmal wie aus so einer Vogelperspektive auch manchmal auf mich selber und schaue, wie ich das handhabe. Auf der einen Seite bin ich natürlich ganz viel in dieser jungen Kunstszene, weil ich an die Unis gehe, die Leute da sehr frühzeitig für mich so entdecke, durchlaufe und da wirklich auch tolle Künstler in den letzten Jahren so für mich entdeckt habe. Und dann merke ich auch immer wieder, wenn man unterwegs ist, dass man natürlich dann aber auch Künstler sieht, die schon 20, 30 Jahre vielleicht arbeiten und Höhen und Tiefen hatten. Und das ist in jedem Beruf so. Natürlich ist eine Karriere nicht nur steil nach oben, genauso wie die DAX-Kurve am Aktienmarkt. Es geht hoch und runter und so ist das Leben halt. Und dann merke ich ganz oft, das sind auch Leute, die zum Beispiel hier dann auch mal zu mir in den Salon kommen. Hatte ich letztens zwei Damen, beide vielleicht so zwischen 50 und 60, und die haben ja auch ihre Flyer dagelassen. Und dann habe ich mir die Arbeiten angeguckt und bei der einen fand ich die Arbeiten wirklich super gut. Aber es passt trotzdem nicht so ganz in meine Sammlung. Aber künstlerisch und so ist alles praktisch da. Dann muss man sich wahrscheinlich fragen, wenn es bei ihr nicht so gut läuft, wie verkauft sie sich dann wieder auf Social Media? Ist sie da überhaupt? Natürlich verstehe ich, umso älter man ist, desto vielleicht weniger hat man so das natürliche Gefühl für Social Media, aber macht sie da genug? Wäre schon mal so meine Frage. Und trifft sie den Zeitgeist mit ihren Arbeiten? Und beim Zeitgeist und bei Social Media würde ich sagen, hat sie vielleicht Nachholbedarf mit den Arbeiten an sich, hat sie tolle Arbeiten. Ich habe für mich auch im letzten Jahr eine Frau entdeckt, Anis Reimann, die, ich glaube, mittlerweile so um die 60 ist, nochmal eine ganz andere Karriere schon hatte und dann nochmal Kunst gemacht hat und ich glaube, mit 55 erst das Kunststudium beendet hat oder sowas. Und da, das war so gleich Liebe auf den ersten Blick, weil Anis Reimann so einen Zeitgeist auch trifft und gerade in tolle Sammlungen kommt, in Institutionen kommt, von einer tollen Galerie auch vertreten wird. Und da ist irgendwie so alles auf einmal da gewesen. Und das ist eben sehr schwer, ja. Also ich meine, wie in jeder Karriere, es kann nicht jeder eine Lady Gaga sein. Das gibt dann immer nur 10 vielleicht in irgendwie einem Jahrzehnt, die mal so super erfolgreich sind. Und die anderen müssen halt dann schauen, wie sie sich selber vermarkten und daraus das Beste machen. Und das ist, so ist das halt. Ist in meinem Job genauso. Ich muss auch gucken, wie ich mich immer weiterentwickle, am Ball bleibe, nicht stehen bleibe, mein eigenes Networking betreibe für meine Firma, für mich selber, schaue, dass ich mich entwickle und nicht stehen bleibe. Und so, glaube ich, muss man das eben auch als Künstler. Und das ist, glaube ich, mit dem Alter dann nicht leichter. Aber ich habe leider auch kein Rezept, was man alles so machen kann.
Ja, aber andererseits, was ich auch durchhöre, durchaus ist, dass du das Alter nicht als Hemmnis per se siehst. Es gibt so viele Künstlerinnen und Künstler in meinem Umfeld, die sagen, ach, ich brauche ja gar nicht mehr anfangen, ich bin ja eh schon ganz egal, setzt das Alter ein. Manche finden sich mit 35 zu alt dafür, manche mit 55 zu alt. Ich höre durch, dass du das gar nicht so siehst, sondern wenn da eine Menge da ist und man dran arbeitet und entwickelt und sich weiterentwickelt und die Kunst weiterentwickelt, dann ist es doch eigentlich egal, ob da jetzt, ja, welches Alter da steht.
Auf jeden Fall. Also ich denke, für mich als Sammler ist das jetzt nicht der vordergründige Punkt, was man schon sagen muss, ob jetzt jemand mit 60 dann neu anfängt und dann noch mal eine große Karriere so in der Kunstwelt an sich macht, da würde ich ein Fragezeichen machen. Das gelingt wahrscheinlich dann den wenigsten, noch mal durch diesen ganzen Apparat des Kunstsystems zu kommen. Aber es ist nicht ausgeschlossen und Anis Reimann zeigt, finde ich, dass man da noch mal doch sehr weit kommen kann. Abgesehen davon ist das natürlich auch, umso älter man wird, mit 35 hören ja, glaube ich, dann auch Zuschüsse, Stipendien und so auf. Das ist natürlich dann auch noch mal wieder so eine Phase und so eine Schwelle, wo man vielleicht dann gucken muss, wie es weitergeht. Aber unterm Strich würde ich sagen, das Alter ist jetzt nicht der vordergründige Punkt. Manchmal weiß ich ja gar nicht, wie alt Künstler sind, wenn ich nur ein Werk sehe.
Ja, und die Lebenserfahrung fließt dann auch oft ein in ganz spannende Werke, ja. Also
Absolut.
ich gehöre ja selber zu dieser Generation, die später angefangen hat, und ich habe schon gemerkt, dass es sehr, sehr schwierig ist. Ich bin immer noch ganz doll auf meinem Weg, bin noch lange nicht angekommen, aber ich merke auch, dass ganz viel von der Erfahrung mir auch hilft. Ja, danke. Wie viel Platz hast du noch an den Wänden und machst du dir schon Gedanken, wie es weitergeht, wenn die Wände mal voll sind?
Ach ja, das ist ein schwieriges Thema. Ich habe ja Gott sei Dank hohe Decken, die sind fast 5 Meter hoch im Wohnzimmer oder durch die ganze Wohnung. Also ich habe Petersburger Hängung und es geht nach oben. Ich habe noch diverse Plätze, aber ehrlich gesagt kaufe ich eigentlich fast nur noch kleine Werke momentan, weil die kann ich durch die Petersburger Hängung noch gut unterbringen. Aber alles, was so ab 1 Meter mal 1 Meter ist, wird schwer. Im Wohnzimmer baue ich jetzt um. Ich habe da 3 Bücherregale. Da kommen 2 jetzt weg. Das eine kommt an die Seite geschoben, weil da ein paar Akten und so brauche ich doch noch. Aber zwei Bücherregale kommen aus meinem Wohnzimmer jetzt raus und dadurch entsteht nochmal ein großer Platz für zwei, drei größere Werke. Und ich freue mich schon sehr drauf. Das werde ich jetzt in den nächsten Wochen machen. Man wird das auf jeden Fall zum Gallery Weekend dann auch sehen. Und ein Werk kommt da ja auf jeden Fall schon hin, was ich gekauft habe. Und ich habe noch was anderes wieder im Auge, auch von einer Künstlerin, ganz tolle Frau. Also da, glaube ich, ist der Platz auch nicht lange leer, aber immerhin kann ich dann auch wieder was kaufen, was so ein Tick größer ist.
Sehr cool. Man kann das Ganze ja auch immer mal wieder selbst sehen, weil du immer mal wieder deine Türen auch öffnest und Gäste empfängst, entweder zum Salon Schinkelplatz, wo du ganz tolle Gäste hast, die du interviewst, oder eben auch für so einen Gallery Talk einlädst.
Genau, mir ist das ganz wichtig und das ist praktisch auch mein Versprechen an die Künstler, die bei mir hängen, dass die Kunst nicht in einem Lager steht, dass es nicht hinter verschlossenen Türen ist, sondern dass die Kunst bei mir gesehen wird. Und ich liebe das auch, hier Gäste zu haben. Am Anfang war das, sage ich mal, so ein innerer Kreis von meinen Freunden und dann habe ich das immer weiter geöffnet und jetzt kommen eben auch ganz viele fremde Leute, die ich überhaupt nicht mehr kenne. Vor 2 Wochen hatte ich gerade wieder eine Gruppe von 25 Leuten hier. Da kannte ich niemanden praktisch und ich öffne wieder zum Gallery Weekend am letzten Sonntag und zur Art Week am letzten Sonntag, immer von 14 bis 18 Uhr. Und ich habe den Salon Schinkelplatz, das ist eher eine Talkshow. Da muss man sich dann anmelden. Für die anderen Termine kann man dann einfach auch so vorbeikommen. Und mir macht das Spaß, die Kunst Leuten zu zeigen. Und es ist anscheinend ein Interesse da, die Kunst bei mir zu sehen. Und ich freue mich darüber und freue mich, wenn dieser Austausch da ist.
Also unbedingt dir auf Instagram folgen, weil du sowas auch immer rechtzeitig ankündigst. Ja.
Ganz genau.
Der letzte Teil beim Atelier Talk ist immer die Entweder-Oder-Ecke. Die haben wir letztes Mal schon gemacht und da haben wir auch über Kaffee oder Tee gesprochen. Was war es denn? Kaffee oder Tee? Kaffee
Tee,
bestimmt.
ich habe in meinem Leben noch nie Kaffee getrunken. Nicht eine einzige Tasse.
Das habe ich vergessen, Manuel. Das gibt's ja nicht. Noch nie. Doch.
Dran gerochen, also ich würde sagen, nicht mal geschlürft.
Doch, dunkel erinnere ich mich jetzt. Also diese Frage gilt nicht. Ja, eine Frage, die ich mich tatsächlich immer wieder frage, bei dir, Minimalismus oder Opulenz?
Wahrscheinlich Opulenz ist die Frage, wie man das interpretiert. Aber bei allem, mir ist ja dann zum Beispiel auch die Kleidung wichtig, die Präsentation. Ich komme ja aus dem Medienbereich, da ist natürlich die Verpackung auch irgendwie wichtig. Also wahrscheinlich, wenn man das alles so im Gesamtbild sieht, dann Opulenz.
Tatsächlich. Ja, das andere ist aber auch durchaus vorhanden. Und wenn du an die Kunst gehst, Material oder Idee?
Vermutlich Idee, das ist mir schon sehr wichtig. Ich habe letztens mit einem Künstler gesprochen und ich habe gefragt, wie lange hat er denn gebraucht? Und er meinte, naja, weißt du, das Denken war das Längste. Und das hat mich nochmal sehr angeregt. Also die Idee ist schon sehr wichtig.
Ja. Und du ganz persönlich, Morgenmensch oder Nachteule?
Dann eher Nachteule. Ich kann sehr gut morgens arbeiten und bin auch kein Morgenmuffel und komme gut aus dem Bett raus. Aber ich bin auch abends noch mal, da kommt noch mal so, schießt es mir in den Kopf und dann bin ich auch noch mal sehr produktiv. Also ja, eine Mischung aus beidem, aber wenn dann eher Nachteule, das habe ich von meiner Mama.
Manuel, ganz, ganz herzlichen Dank wieder für ein tolles Gespräch. Du warst bestimmt nicht zum letzten Mal hier. Hinterher werden wieder andere Fragen aufkommen. Ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast, dass du wieder hier warst und dass du den Podcast unterstützt.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für deine Arbeit. Und wenn Fragen sind, immer gerne auch melden. Und ich freue mich über den Austausch.
Ich hoffe, du hast mindestens genauso viel aus dieser Folge mitgenommen wie ich. Ich fand es super erhellend, etwas mehr über die Denkweise eines Kunstsammlers zu erfahren, über Fehler, die wir als Künstlerinnen und Künstler einfach vermeiden können und darüber, wie wir mit unserer Kunst interessant und sichtbarer werden. Manuel hat Einblicke in seine Sammlung gegeben, hat uns verraten, worauf er immer wieder achtet und ein paar wertvolle Tipps für unseren Auftritt mit unserer Kunst gegeben. Und wenn du jetzt neugierig bist, wie es in Manuels Sammlung aussieht, dann schau unbedingt auf www.atelier-talk.com vorbei. Unter dieser Episode und unter Episode 85 findest du viele Fotos seiner Sammlung und alle notwendigen Links. Die sind auch hier in den Shownotes. Mehr über Manuel und seine Firma gibt's unter www.kunst-investments.com und natürlich auch auf Instagram unter Kunstinvestments. Und wenn du Atelier Talk auf Instagram folgen willst, dann bin ich zu finden unter ateliertalk.podcast. Achtung, nicht nur Atelier Talk, das ist der alte, gehackte Account. Bitte nicht folgen und falls du noch dort bist, schnell entfolgen. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann lass bitte eine 5-Sterne-Bewertung in der App deines Vertrauens da. Das hilft mir unglaublich, dass der Podcast sichtbarer wird. Und noch besser, erzähl anderen davon. Teile die Folge in deiner Story, schick sie weiter. Oder noch besser, empfiehl sie einem Sammler, der unbedingt mal hören sollte, was Manuel hier erzählt. Und apropos, vielleicht magst du auch einen Blick auf meine Kunst werfen. Mein Name ist Stefanie Hüllmann. Du findest mich auf Instagram und mit der gleichnamigen Webseite. Ich bin immer interessiert an interessanten Ausstellungsmöglichkeiten, Kunstprojekten, Zusammenarbeiten. Du findest alle Kontaktdaten von mir und allem, was du brauchst, in den Shownotes. Danke, dass du heute dabei warst. Bis zur nächsten Folge. Ich verrate schon mal, dass ich nächstes Mal wieder einen Gast habe, diesmal eine ganz tolle Künstlerin. Dann bis bald. Alles Gute, deine Stefanie Hüllmann.